doch gleich führen. Ich möchte noch für dich beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken sagen für den Jürgen. Ich möchte dir danken sagen, dass er sich vorbereitet hat dürfen, dass du ihm dabei geholfen hast, Herr, dass du ihm deine Gedanken gegeben hast. Und danke, dass du jetzt auch ihn brauchst, um zu uns zu reden, Vater. Und ich bitte dich einfach darum, dass unsere Herzen wirklich offen sein für das, was du sagen möchtest, Herr. Danke dafür, dass du den Jürgen ruhig machst und dass du ihm hilfst, einfach das Wort zu finden. Amen.
Gut, morgen In vielen Ländern von unserer Erde leben Menschen von allen Altersstufen unter extremen Lebensbedingungen. Sie müssen leiden unter Armut, unter Krankheit, unter Ausbeutung, unter sklavenähnlichen Situationen und das ohne Zukunftsperspektive und ohne Hoffnung, aus dieser Situation und aus dieser Lage rauszukommen. Und in diesen schlimmsten Situationen tut Gott, so wie wir es sehen, nichts für die Leute. Es sagt dann, es passiere durch seine Anhänger, beziehungsweise durch seine Nachfolger oder auch durch andere nicht christliche Hilfsorganisationen. Ja, es geschieht, passieren etwa da und dort Wunder. Aber Gott verhindert nicht, dass in den Strassen von diesen Slums kleine Kinder unter tragischen Umständen umkommen. Es fällt kein Manna vom Himmel. Keine Welle von göttlicher Heilung, wo durch die AIDS-versuchten Dörfer in Afrika rollen. Mutter Teresa hat es einmal klar und deutlich gesagt, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind die einzigen Hände, die Gott hat, unsere Hände. Zur gleichen Zeit findet in unserer westlichen, reichen Welt Bibelabende statt, Gebetstreffen, Lobpreisveranstaltungen, wo die Nachfolger von Jesus Tatsache bejubelt, dass Gott seine privilegierten Kinder hilft, indem er für die Hypothekarraten sorgt, Krankheiten heilt, die Auto und die Ferien zahlt, Ehen arrangiert maßgeschneiderte Zufälle für sie passieren lässt und ihnen Parkplätze in Glatt freihaltet. Können die beiden extremen Gegensätze tatsächlich auf dem gleichen Planet Erde existieren? Hat Gott tatsächlich beschlossen, die Verlierer aufzugeben und sich auf die zu konzentrieren, die etwas aus sich gemacht haben, in Anführungszeichen? Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Und ich frage mich ehrlich, und ich frage dich ehrlich, überleg dir das einmal, über was würdet ihr heute am Mittagtisch mehr diskutieren, wenn ich jetzt mit verrissenen Jeans da vorne stehen würde? Oder über die Tatsache, dass Millionen von Menschen an Hunger, Malaria, Aids und Ausbeutung sterben? Über was würdet ihr mehr diskutieren? Wir sind mitten im Thema der heutigen Predigt. Was hat Mission mit Gerechtigkeit zu tun? Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 18, 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Gemäß Lukas ist das die erste öffentliche festgehaltene Rede von Jesus, gehalten in der Synagoge von Nazareth. Und ganz am Anfang von seiner Wirkungszeit macht Jesus deutlich, klar und deutlich, was sein Auftrag, was seine Mission auf dieser Erde war oder ist. Er hat gemacht und er macht klar, für wen dass er da ist. Er macht klar, wem er soll dienen. Indem er Jesaja zitiert, Jesaja 61, sagt Jesus, dass er gekommen ist, um die Unterdrückten, um den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und wenn wir sein Leben anschauen, sehen wir, dass er sich vor allem für die Menschen eingesetzt hat, sich um die Menschen gekümmert hat, die geistig, geistlich und körperlich gebrochen sind oder wirtschaftlich benachteiligt worden sind. Sind wir jetzt tatsächlich Nachfolger von Jesus? Müsste dann unser Leben nicht anders aussehen? Oder müsste man nicht sagen, unser Leben müsste seinen Ansichten entsprechen? Wo wir auch sind, zuhause, an der Arbeit, in den Ferien, einfach dort, wo Gott uns angestellt hat. Wir sind gerufen, wir sind gerufen, wir sind aufgefordert, Freiheit zu verkünden. Wir sind aufgefordert, die Unterdrückten zu befreien. Wenn es also um Gerechtigkeit geht, um Gnade für die Schwächsten, für die Geringsten, für die Verlorenen, wer kümmert sich dann drum? Jesus tut's. Und darum müssen wir es auch tun. Und das macht Jesus in dieser Antrittsrede völlig klar. Und um das Ganze abzurunden, erklärt Jesus am Schluss von seinem Dienst am Ende nicht nur, wer sich soll darum kümmern, sondern auch wie und warum. Matthäus 25, 33 bis 40. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die ausdrückliche Betonung in dem Text von Jesus, die Hungrigen, die Nackten, die Kranken, die Verfolgten und die Opfer von Ungerechtigkeit Brüder zu nennen, zeigt eindeutig die Vision und Realität vom Königreich Gottes, so wie er es beabsichtigt. Es gibt immer bei diesem Text Diskussionen unter den Christen um das Wort Brüder. Einige sagen, das sind die Juden gemeint. Ausschließlich. Andere sagen, nein, nein, das sind Christen gemeint. Und wieder andere glauben, es sind alle notleidenden Menschen auf der Welt gemeint. Und das sind meiner Meinung nach ein bisschen unsinnige Diskussionen. Denn wir haben in anderen Texten der Bibel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Zeigt meiner Meinung klar und deutlich, dass nicht das Wer, sondern das Was wichtig ist. Nämlich dort zu dienen, wo Dienst gebraucht wird. Und das Gleichnis lehrt uns vor allem, dass wir die sieben Menschen lieben, die es nötig haben, dass wir denen sollen dienen. Zwar haben wir eine besondere Verantwortung für unsere verfolgten Geschwister in Christus. Aber wir müssen auch für alle anderen unterdrückten Menschen reden. Ungeachtet von ihrem Glauben. Denn alle Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Eine sinnige Nächstenliebe ehrt Gott, indem sie unsere Liebe zu ihm widerspiegelt. Es ist positiv, es ist sehr positiv, dass viele Christen den Missionsauftrag ernst nehmen. Aber ich habe den Eindruck, dass noch zu viele in einer Mission unterwegs sind, die nur aus Wort besteht. Und bei dieser Mission nur, in Anführungszeichen, geht es darum, die gute Nachricht zu predigen und die Freiheit zu verkündigen. Oder anders Ausdruck, meiner Meinung nach sehen noch viele Menschen den Missionsauftrag nur als Auftrag zur Bekehrung. Punkt. Und vergessen dabei die Bedeutung für den ganzen Mensch, für seine Freiheit, für seine Würde, für seinen Wohlstand und sein geistliches Vorgehen. Und wenn man das bei dieser Verbalisierung lässt, wird vom Rest der Welt Mission als verurteilend, vielleicht sogar Arroganz aufzwängen von persönlichen Glaubensvorstellungen empfunden. Und weniger als Akt vom Dienen und von der Vermittlung von der Botschaft Jesu. Es kann einfach nicht sein, dass die Verbalisierung vom Glauben der einzige Weg ist und als einziger Weg angeschaut wird. Christus in unserer Welt zu repräsentieren und zu bezeugen. Dabei hat Jesus doch durch Wort und Tat gelehrt. Schaut, die rein mündliche Verkündigung vom Evangelium bezeugt lediglich einen christlichen Glauben ohne Leben. Ich zitiere den Peter Kuzmic, das ist ein Gründer und Direktor vom Evangelischen Theologischen Seminar in Kroatien. Er sagt, es riecht nach religiöser Propaganda und gefühlsloser Christianisierung. Die Menschen haben nicht nur eine Seele, die wir in den Himmel bringen, sondern sie haben auch physische Nöte, um die wir uns kümmern müssen. Sie haben nicht nur Ohren, um zu hören, was wir zu sagen haben, sondern auch Augen, um zu sehen, ob wir auch wirklich das leben, was wir verkündigen. Mission ist nicht authentisch, solange sie nicht aus Liebe heraus motiviert ist und Mitgefühl unser Handeln lenkt. Gleichgültigkeit gegenüber Leid und Ungerechtigkeit ist Sünde. Gerechtigkeit muss vor allem gelebt werden. Es nützt nichts, wenn man nur davor redet. Die Frage, hat denn Gerechtigkeit wirklich etwas mit der Bibel zu tun? Ich sage, nicht nur etwas, alles. Solange christliches Leben und Zeugnis nicht daraus bestehen, sich für den Einzelnen in der Gesellschaft zu engagieren, können wir in dieser Welt keine echte Mission, überzeugende Mission für das Reich Gottes betreiben. Ungerechtigkeit und egoistische Ideologien werden die Schwachen und Benachteiligten immer weiter gnadenlos ausnutzen. Sie stehen für Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von unserer Berufung in der heutigen Zeit. Ich glaube, dass noch viel zu viele Christen diesbezüglich erschreckend passiv sind. Sie haben entweder die Einladung vom Geist nicht gehört oder haben sich entschieden, sie abzulehnen. Sie schauen vielleicht eine weltweite Gerechtigkeit als nebensächliche Angelegenheit an. Andere glauben vielleicht auch, es sei zu politisch. Ja, ist tatsächlich das Wort politisch, wo viele Evangelikale ausweichen wollen. Wir dürfen doch nicht politisch sein. Ist denn politisch ein Wort oder eine Haltung biblisch begründet oder nicht? Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Und im Text steht meine Ekklesia. Was ist denn Ekklesia gewesen in der damaligen Zeit? Ekklesia ist in der griechischsprachigen Welt die Vollversammlung von den stimmberechtigten Bürgern von einer Stadt. Da hat man beraten, da hat man entschieden, was zum Wohl der Stadt und der Bürger soll beitragen werden. Jesus hat uns rausgerufen aus der Welt, um Verantwortung wahrzunehmen für die Welt. Das erwartet Jesus von seinen Nachfolgern. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und er sendet uns zu allen Völkern von der Erde, um den Lebensraum seinem Willen entsprechend zu verändern. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht sie zu Jüngern. Ethne steht für Völker. Und Ethnos beschreibt einen vom Menschen bewohnten Lebensraum. Es geht also um Gesamtheit, wo man zu Jünger machen soll. Und das bedeutet nichts anderes als die Umgestaltung vom Leben und von den Lebensbedingungen nach den Vorstellungen von Jesus. Wenn das nicht politisch ist, wenn es also um die Umgestaltung von der Lebensbedingungen geht, sind wir zumindest im Thema Gerechtigkeit. Überall auf der Welt passiert täglich Unrecht. Schauen wir in Nähe nach Osten, da werden Menschen wegen ihrem Glauben ins Gefängnis gesteckt und umgebracht. Oder schauen wir nach Indien. In dem Land werden Millionen von Menschen als Sklaven ausgenutzt und ausgebeutet, ohne nur eins Recht zu haben. Und da könnten wir jetzt noch stundenlang Beispiele aufzählen. Und wenn wir zurückschauen auf die Geschichte, dann müssen wir leider feststellen, dass die fehlende Betonung auf Gerechtigkeit als entscheidender Bestandteil der Mission die Glaubwürdigkeit vom Christentum untergraben hat. Oder auch die Glaubwürdigkeit vom Westen. In vielen Situationen hat die Kirche oder ein Christen geschwiegen oder wenigstens einen Teil davon. Aber wir dürfen nicht schweigen, meine Lieben, wenn die armen Unterdrückten, die Ausbeuteten von der Welt durch ungerechte Wirtschafts- und Handelsstrukturen ausgebeutet werden. Wir dürfen nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen, wenn der Wohlstand in einem Teil der Welt, also bei uns, durch die mutwillige Ausbeutung der Natur in einem anderen Teil der Welt finanziert wird. Es hat schreckliche Konsequenzen für die Völker und die Menschen, die dort leben. Beispielsweise der Verlust vom Lebensraum, Vertreibung, massive Umweltzerstörung, Hungersnot und Tod. Beispiel Palmöl. Es gibt ja viele, die sagen, ja, ich kaufe nur noch Palmöl, wenn es aus nachhaltigen Gebieten kommt. Und auch die nachhaltigen Gebiete sind nicht gerecht, weil Menschen vertrieben werden in diesen Gebieten. Ihnen wird das Land weggenommen, auch wenn es nachher sogenannt nachhaltig produziert wird. Wir müssen uns ehrlich fragen, wo ist Christus durch seine irdischen Vertreter gegenwärtig dort in diesen Situationen? Und das hat tatsächlich nichts mehr mit der Geschichte zu tun von früher, sondern es ist aktuell, absolut aktueller als je. Biblische Mission ist also nicht nur Wortverkündigung. Biblische Mission umfasst verschiedene Bestandteile, die zugunsten vom Evangelium zusammenarbeiten. Nicht seint auf die Kosten vom anderen, sondern miteinander. Und das sind die Kernbestandteile von einer echten biblischen Mission. Das ist Verkündigung, das ist Dienst, das ist Gemeinschaft, das ist Gerechtigkeit und das ist Rückgewinnung. Wir schauen die 5 Punkte kurz an, was damit gemeint ist. Verkündung ist klar, das ist die Wiedergabe, das ist die Vermittlung vom Evangelium. Von der guten Nachricht in Wort. Und das ist die Grundlage. Das ist das Zentrum der Mission. Durch die Verkündigung sollen die Menschen Jesus kennenlernen und sich ihm anvertrauen. Das zweite ist Dienst. Dienst bedeutet, sich aktiv helfen zu betätigen. An den Schauplatz von der Armut zu gehen, vom Leid, von der Ausgeschlossenheit, von einer möglichen Zerstörung. Das heisst für Mitgefühl, Hilfe und Unterstützung zu sorgen. Sei das Lebensmittel, Medikamente, Wiederaufbau, Ausbildung, was auch immer. Es geht darum, rauszugehen und die Liebe von Gott zu zeigen. Es muss nicht unbedingt im Ausland sein. Es kann ja sein, dass dein Nachbar Hilfe benötigt. Dass sie für sie oder für ihn gehst du posten oder zum Doktor fährst mit ihm. Oder einfach immer wieder mit einem Besucher freust. Aber es könnte auch sein, dass du dich für die Asylanten einbringst, ihnen die Integration erleichtert ist. Sei das im Deutschunterricht oder sei es, dass du hilfst, Gesuch schreiben. oder mit ihm zum Zahnarzt gehst oder was auch immer. Der einfachste und erste Schritt, wo jeder von euch kann tun, bewusst reinzukaufen. Ich möchte euch erinnern, ich hatte mal eine Predigt über Fairtrade. Hat noch ein Stück am Schluss. Wisst ihr das noch? Ja, jetzt wisst ihr das wieder. Ne? Muss es immer das billigste T-Shirt sein? Muss das wirklich sein? Überleist dir, woher das kommt, wenn du für 2,50 ein T-Shirt kaufst. Schaust du immer nach dem billigsten Kaffee. Oh, leck dich wieder eine Aktion. Bist du bereit, Produktbeschreibung nachzulesen? Schaust du, ob es Palmöl drin hat oder nicht? Ich verstehe, wenn ich zurückschaue, dass man die beste Schocke kauft, aber schaust du vielleicht auch, dass sie, woher das sie kommt. Das sind einfache Sachen, die wir raus können, die wir alle wissen, müssen es aber auch tun. Und da gibt es aber auch aufwendigere Hilfestellungen, einen Auslandeinsatz zum Beispiel, den Menschen zu dienen, wo, oder ihnen zu unterstützen, die unter Verfolgung, die unter Ausbeutung, Armut, Hungersnot, Erdbeben, Flutkatastrophe, was auch immer, leiden. Das ist auch gelebte Mission. Das ist Spiegel von der Verkündigung. Es geht in die Diakonie, also in den Dienst, nicht nur darum, dem, der Hunger hat, zu essen gegeben, sondern vor allem auch darum, die Ursache vom Nahrungsmangel an der Wurzel zu packen. Wenn wir also unseren Nächsten dienen wollen, wenn wir sie wirklich lieben, verpflichtet uns das, auch politisch aktiv zu werden. Gemeinschaft. Gemeinschaften bilden. Es gibt neue Wörter. He? Gemeinschaften fördern. Gemeinschaften aufbauen. Gemeinschaft pflegen. Überall, wo wir angeführt werden. Weil im gegenseitigen Tragen, im gegenseitigen Unterstützen wird der Glaube gestärkt. Und das entsprechende Leben gefördert. Vielleicht geht es auch um die Bewahrung. Vielleicht geht es auch um Wiederbelebung von einer Gemeinschaft. Ich denke ganz konkret, eine Gemeinschaft, die in unserer Gesellschaft unter Druck gekommen ist. Ich meine die Unterstützung von der Familie, von der kleinsten Einheit, von Gemeinschaft. Vierter Punkt, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir an der Mission von Jesus teilhaben sollen. So wie es am Anfangstext, wenn ich das vorgelesen habe. Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Der Missiologe Charles R. Tabor vertritt die Meinung, dass Gerechtigkeit das Herz vom Reich Gottes ist. Jesus war der Einzige unter allen Religionsstiftern und religiösen Führern, der auf das hebräische Gesetz und die Propheten aufbauend, sie aber radikal ausweitend, alle Formen der Diskriminierung ablehnte. Außerdem bestand er darauf, dass alle Menschen in gleicher Weise behandelt werden sollten, in seiner Art mit Frauen, Kindern, Leprakranken, rituell Verunreinigten und Ausländern umzugehen, untergrub er sämtliche Strukturen, die seinerzeit in der Gesellschaft fest verankert waren. Er weitete die Bezeichnung Nächster auf alle aus und bestand darauf, dass die zwei großen Gebote für alle gelten. Das waren sicherlich die Gründe, warum ihn seine Gegenspieler für einen Aufrührer und Staatsfeind hielten und ihn dafür verdammten. Rückgewinnung. Da geht es um die Schöpfung von Gott. Es geht um Pflanzenwelt, Tierwelt und die Umwelt eingeschlossen. Meiner Meinung nach müssen eigentlich Christen die extremsten Umweltschützer sein und das nicht abgeben in der Partei. Wir müssen eigentlich an vorderster Front die Umweltverschmutzung anprangern. Wir müssen die ersten Werber für den Umweltschutz sein. Wir sollen mit allen Mitteln Gottes Schöpfung verteidigen, ohne die Schöpfung anzubeten. Das ist nicht das Gleiche. Wir wollen damit Gott ergeben, ihn anzubeten. Er ist der Schöpfer von der Erde und er hat gesagt, alles war gut. Das ist gemeint mit Rückgewinnung. Das sind die zentralen Elemente von biblischer Mission. Zusammenfassend, neben der Verkündigung vom Evangelium geht es darum, die Ursachen der menschlichen Not zu beseitigen, Strukturen der Gesellschaft zu verändern, Gerechtigkeit anzustreben und die Schöpfung zu bewahren. Und all diese 5 Punkte müssen wir miteinander verbinden. Gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, dass wir ganz eine klare, persönliche Beziehung zu Jesus Christus brauchen. Die gegründet ist auf dem absoluten Vertrauen. Die gegründet ist auf dem Gebet. Die gegründet ist auf einer Hingabe zur biblischen Wahrheit. Nur so leben wir Maßstab von Gottes Reich aus, wo schon abgebrochen ist, wie Jesus gesagt hat. Und dann leben wir nicht einfach ein soziales Evangelium, das nur das Recht vom Menschen im Blick hat. Nicht ein soziales Evangelium, wo Gerechtigkeit nur um der Gerechtigkeit willen proklamiert wird. Nein. Unser Handeln ist dann eine aufrichtige Reaktion auf Gnade, die Gott uns schenkt. Eine aufrichtige Reaktion auf Gnade, die Gott uns schenkt. Und es darf nie aus dem Glauben kommen, wenn wir jetzt so handeln, wenn wir uns bewusst solche Sachen machen, wir können unsere Erlösung damit verdienen. Das stimmt überhaupt nicht. Die biblische Mission hat überhaupt nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Durch das, wenn wir das alles machen, erlangen wir keine Rettung. Durch unsere guten Taten erlangen wir keine Rettung. Aber wenn wir gerettet sind, wenn uns das bewusst ist, sollen wir doch ein natürliches Verlangen haben, so zu leben, wie es Jesus uns lehrt oder gelehrt hat. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das ist die Gerechtigkeitsbibel. Und die ist der Micha-Initiative zu verdanken. Micha-Initiative, das ist eine Gruppe von über 140 christlichen Leitern, Theologen und Fachkräften aus 50 oder mehr Ländern. Sie haben das, was ich jetzt in der Predigt gesagt habe, treffend formuliert und sie definieren die ganzheitliche Mission so. Die Verkündigung und Demonstration des Evangeliums. Es ist nicht nur, dass Evangelium und soziales Engagement nebeneinander getan werden sollten. Vielmehr sollte durch unsere ganzheitliche Mission unsere Verkündigung soziale Konsequenzen haben, da wir die Menschen zu Liebe und Umkehr in allen Bereichen ihres Lebens aufrufen. Ebenso hat unser soziales Engagement evangelistische Konsequenzen, da wir für die verwandelnde Gnade Jesu Christi Zeugnis geben. Wenn wir die Welt ignorieren, verraten wir das Wort Gottes, das uns in die Welt hinaussendet, um ihr zu dienen. Wenn wir das Wort Gottes ignorieren, haben wir nichts, das wir der Welt geben können. Gerechtigkeit und Rechtfertigung aus Glauben. Anbetung und politisches Handeln. Das Geistliche und das Materielle, persönliche und strukturelle Veränderungen gehören zusammen. Wie im Leben Jesu sind auch für uns das Sein, das Handeln und das Reden im Herzen unserer ganzheitlichen Aufgabe. Wisst ihr, über die bin ich persönlich ein bisschen schockiert, dass es immer wieder Christen gibt, dass es Christen gibt, die überzeugt sind, dass sie persönlich den einzig wahren Weg in den Himmel gefunden haben. Und Gedanken nicht können vertragen, ihre makellose Reinheit durch Kontakt mit Außenstehenden zu besudeln. Ja, kein Kontakt gegen aussen. Und sie klammern sich an ihre gewohnten Sitzplätze, sie klammern sich an ihre Routinen, sie klammern sich an ihre Traditionen und ihre konfessionellen Vorlieben. Wo ist da der Auftrag von Jesus bleiben? Wo stehe ich denn in dieser Situation? Bin ich bei mir selber eben auch immer wieder schockiert? Mission ohne Gebet ist kraftlos. Das Gebet unterscheidet uns unter anderem von der Welt. Gebet ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Unsere Anstrengungen, wo auch immer, ohne Gebet, sind meiner Meinung nach umsonst. Das Gebet ist das Benzin im Tank. Oder das Gebet, anders gesagt, ist der Treibstoff der Tat. Und darum möchte ich auch abschliessen mit einem Gebet. Es ist nicht das Gebet von mir, sondern vom André Dumas. Ich kenne den nicht, aber das ist auch nicht wichtig. Die Person ist nie wichtig. Es geht immer um etwas anderes. Und wir wollen doch aufstehen. Unser Gott. Wir sind in Solidarität mit denen, die in Gefahr und Kampf leben. Von fern und nah teilen wir ihre Not und ihre Hoffnung. Herr, lehre uns, unser Leben über uns selbst hinaus auszustrecken und unser Herz hin zu den Grenzen, wo Menschen leiden und die Welt verändern. Herr, gib uns Solidarität mit dem Fremden, den wir ignorieren. Gib uns Solidarität mit dem Hilflosen, den wir nicht wahrnehmen wollen. Gib uns Solidarität mit dem Gefangenen, den wir meiden. O Gott, möge die Solidarität eine neue Bedeutung bekommen, eine zeitgemäße Bedeutung für die brüderliche Liebe, zu der du uns ständig aufrufst. O Gott, reinige du uns in unserer Solidarität. Mach die Solidarität wahr, fruchtbar, brennend und demütig. Wir bitten dich darum im Namen desjenigen, der entschieden solidarisch mit dem verlassenen und verachteten Menschen ist, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr und Bruder. Amen.